Assalamu alaikum und willkommen zu Salam und Kalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. Das ist der zweite Teil der vierteiligen Ramadan-Serie namens Adab der Gläubigen. In dieser Folge dreht sich alles um die Beziehung zwischen uns und Allah. Wie ist die eigentliche Dynamik zwischen Muslime und Gott? Welche Natur hat sie im Islam und wie manifestiert sie sich in unseren Ritualen, Dua und Gottesdiensten? Wieso müssen wir als Menschen Schmerz durchmachen? Wie verstehen wir Allah als unseren Herrn? Sind wir wirklich seine Sklaven? Und wie helfen uns seine Zeichen dabei, Sicherheit im Glauben aufzubauen? Darum geht es in der heutigen Folge. Viel Spaß!
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yawm ad-din wa ma ba'd Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa ahlal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Also in unserer letzten Sitzung haben wir auf die Beziehung, eingegangen zwischen uns selbst, also die Beziehung zu sich selbst. Und wir haben festgelegt, dass, oder mal eine kurze Zusammenfassung zu dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Wir haben festgestellt, dass die mentale und spirituelle Fähigkeit, mit Allah subhanahu wa ta'ala selbst zu verbinden, darauf basiert, dass wir mal eine gesunde Beziehung zu uns selbst haben. Und man kann sich das so vorstellen, wenn der Tisch, auf dem wir aufbauen, die Beziehung zu Allah ist, dann sind die Beine, auf der er steht, die Beziehung zu uns selbst. Wenn wir uns selbst zutrauen können, dass wir eigene Entscheidungen treffen, dass wir in der Lage sind, auch Ayat zu verstehen, dann sind wir auch in der Lage, eine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala zu führen. Das heißt, wenn hier der Tisch zum Beispiel, das sind die Beine, und die Beine sind die Beziehung zu uns selbst, dann ist das, was wir auf dem Tisch präsentieren, oder das, was wir aufbauen quasi, die Beziehung zu Allah. Und für den heutigen Vortrag geht es um den Umgang mit Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Genauer gesagt aber, wie die Natur von der Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala konkret ist zwischen uns und Allah. Und dafür habe ich die Surat al-Fatiha hergenommen, die eigentlich Allahs Art und Weise ist, sich selbst vorzustellen. Also wenn wir den Koran aufschlagen, dann ist die erste Sura, die wir lesen, Surat al-Fatiha. Und jeder, der den Koran liest und jeder, der anfängt, den Koran zu lesen, wird quasi eine Einschulung bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, wie er ist, anhand von der Fatiha. Und es gibt eigentlich nur eine Ayah, auf die ich mich da in der Hinsicht konzentrieren möchte. Und das ist Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Dank und Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Das ist die gängige Übersetzung. Aber ich möchte mit euch dann das Wort Rabb spezifisch, das arabische R-A-B-B, Rabb durchgehen. Und ich habe dafür die linguistischen Definitionen, die von Oman Ali Khan gemacht wurden, hergenommen. Die sind dann auf dem Bayerner Institut zu finden. Er hat eine Deeper Look-Serie aufgenommen, spezifisch nur zu Surat al-Fatiha. Und ich finde sie sehr gut. Also wer dann auf eigene Faust mehr lernen möchte, kann auf bayerner.tv, das ist dann ein eigenes Abo, das man macht, auf Bayerner TV, damit man quasi sich dort mehr Infos holt. Gut, also Rabb al-Alamin, Rabb spezifisch, hat 5 Bedeutungen im Arabischen. Nummer 1 ist Malik und das bedeutet der Besitzer. Das bedeutet, wenn du etwas besitzt, wird etwas dir gehört. Du hast Souveränität drüber, es gehört dir. Dann die zweite Bedeutung ist As-Sayyid im Arabischen. Und As-Sayyid ist so etwas, kann man sich so vorstellen wie ein Manager. Das ist jemand, der Verantwortung über etwas trägt oder Kontrolle über etwas verübt. Grob gesagt ist diese Moschee beispielsweise, es gibt eine kleine Nuance zwischen As-Sayyid und Al-Malik, also dem Besitzer und der quasi der Manager, wenn wir jetzt mit der Übersetzung bleiben. Malik und Sayyid, wenn du etwas besitzt, beispielsweise diese Moschee, gehört der Direktion, in der wir sitzen. Aber sie hat keine Entscheidungskraft darüber, wie die Moschee an sich selber aussehen sollte im Vorhinein. Wie die Immobilie der Moschee aussehen sollte, das hat die Stadt bestimmt. Wo der Notausgang ist und wo die Eingänge sind, das ist etwas, was die Moschee hätte nicht bestimmen können. Also die Direktion jedenfalls. Ihnen gehört zwar die Moschee, aber sie haben nicht das Design bestimmt, wie es aussehen sollte. Dasselbe wie zum Beispiel dieser Laptop oder das Handy da zum Beispiel. Beides ist ein Design, das hat nicht der Besitzer gemacht. Ich habe nicht meinen Laptop designt, leider. Aber es gehört mir. Das ist der Unterschied zwischen As-Sayyid und Al-Malik. Und Allah subhanahu wa ta'ala, indem er das Wort Rabb verwendet hat, impliziert beides. Nämlich, dass er der Besitzer der Welt ist und von uns ist, eigentlich auch im Umkehrschluss. Und er ist doch Sayyid über den Gegenstand. Das bedeutet, er hat nicht nur bestimmt, wie es auszusehen hat, sondern es gehört ihm auch gleichzeitig. Dann, die dritte Bedeutung ist Al-Murabbi. Und Al-Murabbi kann man verstehen wie der Kultivierer oder quote unquote der Erzieher. Jemand, der dafür sorgt, dass etwas regelmäßig wächst. Wenn du einen Garten führst und einen Garten pflegst, dann pflegst du den Garten so, dass die Früchte und die Pflanzen dort wachsen. Dann bist du ein Murabbi, du bist ein Erzieher. Murabbi kennt man auch, wer Arabisch versteht, auch davon, dass man Kinder erzieht. Dass sie von klein auf bis ins hohe Alter, bis ins Teenageralter erzieht. Sowohl physisch aufwachsen, als auch erzieherisch, sag ich mal, und wertemäßig. Das Interessante ist, nur wenn du zum Beispiel, wenn du nur ein Malik wärst, wenn du nur ein Besitzer über etwas wärst und wenn du nur ein Sayyid wärst, wenn du nur ein Manager über etwas bist, bedeutet das nicht unbedingt, dass du etwas kultivierst. Es kann sehr gut sein, dass du der Besitzer von etwas bist, wie zum Beispiel diese Moschee, aber sie wird nicht gepflegt. Also kennt man oft genug. Du führst einen Haushalt, du hast Kinder, aber du kümmerst dich nicht um sie. Du sorgst nicht dafür, dass sie wachsen, sowohl persönlich als auch materiell gesehen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, indem er das Wort Rabb verwendet, ist er sowohl Al-Murabbi, er erzieht etwas, er kultiviert etwas, er ist der Besitzer von etwas und er hält es auch in Stand. So, das nächste Wort, Al-Qayyim. Das ist übersetzt der Instandhalter. Das kennt man auch, das Wort Al-Qayyim kennt man auch von der Ableitung des Wort Qiyam, Qiyam al-Layl oder Al-Iqama. Es kommt von dem Wort, wo man steht. Und das bedeutet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas instand hält. Zum Beispiel, er schafft etwas, er erschafft uns und er erschafft die Menschen. Und er lässt sie nicht nur wachsen, wie Al-Murabbi, sondern obendrein noch sorgt er dafür, dass es instand gehalten wird, dass es nicht auseinanderfällt. Es ist eine Sache, dass man sagt, wenn man sagt, mir wurde das Herz erschaffen, aber Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dafür sorgt, dass mein Herz weiterhin schlägt. Er sorgt dafür, dass es in Stand gehalten wird. Er sorgt dafür, dass die Welt in Stand gehalten wird. Wenn er eine Sekunde sich entscheidet, dass er es nicht tut, fällt sie komplett auseinander. Spielt keine Rolle, wie sehr sie gewachsen ist und ob sie ihm gehört oder nicht. Und zu guter Letzt haben wir Al-Mun'im. Al-Mun'im ist derjenige, der Geschenke gibt oder jemanden, der Gaben gibt, vergibt. Und das, was impliziert wird, wenn du sagst, ich bekomme Gaben oder ich bekomme Geschenke, ist, dass du es im Vorhinein nicht verdienst. Geschenke im Vorhinein sind so angesetzt, dass jemand dir einen Gefallen tun möchte, ohne dass du spezifisch was geleistet hast. Wenn du etwas geleistet dafür hättest, dann hättest du gesagt, okay, das ist kein Geschenk, das ist eine Leistung, die erbracht wurde, ich habe ein Anrecht darauf. Aber ob dir jemand ein Geschenk gibt oder nicht, das spielt keine Rolle. Jemand gibt dir ein Geschenk, du freust dich. Jemand gibt dir kein Geschenk, du kannst dich nicht beschweren. Das sind also die fünf Begriffe für Ar-Rabb. Und all diese Dinge sind impliziert. Im Arabischen aber ist es in erster Linie die Bedeutung von Rabb in erster Linie als Besitzer angesehen. Also von all den fünf Begriffen haben die Araber überwiegend den Begriff als Besitzer hergenommen. Und die Einstellung, also die man verstehen kann im Vorhinein, die die Fatiha mitgibt, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles, was er erschaffen hat, besonders weil Rabbil Alamin im Arabischen, auch in Surat al-Fatiha, immer übersetzt wird als Herr der Welten. Aber eine bessere Übersetzung, zum Beispiel die Nomal Al-Khan angegeben hat, ist Meister der Nationen. Das heißt, Meister aller Menschen. Von der direkten Introduction quasi, von der Einleitung, die Allah in Fatiha gibt, etabliert er sich bereits als jener, der uns besitzt. Und die Gaben, die er uns gibt, auch obendrein, sind Gaben, die wir zum Beispiel wie unsere Hand. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir vorher gesagt haben, die Geschenke, die man gibt oder die Gaben, die man gibt, Gaben, die wir haben zum Beispiel, die Allah subhanahu wa ta'ala als Ni'ma bezeichnet, sind zum Beispiel unsere Hände, unser Augenlicht, unsere Beine. Und wenn er sie uns gibt oder nicht, das spielt für ihn keine Rolle. Oder sollte für uns keine Rolle spielen, eben weil wir nie ein Anrecht darauf hatten. Das heißt, die Hand als Gabe oder das Augenlicht als Gabe, ob es da ist oder nicht, spielt für uns keine Rolle, weil es uns nie gehört hat, wenn es uns weggenommen wird. Und ein wichtiger Punkt zu verstehen ist, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala als Besitzer und als Meister sehen für das, was wir machen, okay, dann bedeutet das, dass wir nicht in einer Position sind, wo wir Allah vorschreiben können, ob er was für Angaben uns gibt oder beibehält. Wir können nicht bestimmen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns Angaben gibt oder nicht. Wenn wir Dua machen und sagen, ich habe Allah für diese Sache gefragt und für jene Sache gefragt und für die Sache gefragt, aber er hat es nicht getan, vergiss es. Allah hält seinen Deal nicht ein. Weil ich ja bete, weil ich ja faste, weil ich ja diese Ibadat mache. Und deswegen sollte er mir ja meine Duas erfüllen. Deswegen sollte er mir die Dinge geben, nach denen ich ja gefragt habe. Das Missverständnis hier ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nichts schuldet. Allah als Herr über uns hat keine Schuld bei uns, die er umsetzen muss. Also wie kommen wir darauf, dass derjenige, der uns diese Gaben gegeben hat, die Gaben des Lebens und uns diese Gaben, diese Geschenke gibt, Tag für Tag für Tag, dass er dazu verpflichtet ist, mir und dir unbedingt diesen einen Wunsch zu erfüllen. Insbesondere, wenn Allah ja derjenige ist, der uns ständige Gaben gibt. Die ganzen Ni'am, die uns kommt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Wenn ihr die Gaben Allahs aufzählen wollen würdet, ihr könntet sie nicht umfassen. Und Allah sagt ja auch im Koran, wenn ihr ungläubig seid, so ist Allah euer nicht bedürftig. Und er ist mit Unglauben für seine Diener nicht zufrieden. Wenn ihr aber dankbar seid, ist er damit zufrieden für euch. Und keine Seele nimmt die Last einer anderen Seele auf sich. Hierauf wird eure Rückkehr zu eurem Herrn sein. Dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Das Problem also in der Dynamik ist, dass Leute Dua als etwas ansehen wie Amazon Plus oder sowas. So ein Premium, ein Gutschein, den sie einlösen. Wenn sie ihren Teil erledigen, wenn sie ihre Ibadat machen, dann besitzen sie ein Vorrecht gegenüber Allah, dass sie entscheiden können, was sie bekommen und was nicht. Das Problem in der Hinsicht ist, wenn es wirklich so wäre, wenn der Rizq, den wir bekommen in unserem Leben, darauf basieren würde, wie viele Ibadat wir machen, dann wäre jeder Kafir auf der Welt komplett arm. Dann gäbe es keine Kuffar, die extrem viel bekommen würden in ihrem Leben. Die wären ja nicht, die würden nicht ihre Reichtümer genießen. Und jeder Muslim im Umkehrschluss wäre der reichste Mensch der Welt und würde alles kriegen, was er will. Aber ist das der Fall? Das ist nicht der Fall. Deswegen, wie Allah subhanahu wa ta'ala Umstände erstellt und wie auch Rizq verteilt, ist ihm überlassen. Und nicht alles ist doch unbedingt eine Ni'ma. Allah sehr oft im Koran beschreibt doch zum Beispiel Reichtum als eine Fitna. Und Allah beschreibt auch die Armut als eine Fitna. Beides sind Dinge, die ein Test sind für uns. Wo jemand, der in der Dunya erfolgreich gewesen ist oder viel gehabt hat, dass er in der Akhira es dann bereut. Weil sie nicht in der Lage waren, den Test zu bestehen. Dementsprechend kann man diese Einseitigkeit von Dua nicht als etwas ansehen, wo man mit Allah auf einer Ebene ist. Dua an sich auch allein vom Begriff her bedeutet, dass du anfragst. Ein Da'i ist so wie einen Anruf. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala zurückrufen wird, und das wird er immer tun, ist komplett ihm überlassen. Deswegen, abgesehen davon, was den Dua betrifft, wenn wir die Gaben, die wir uns im Leben bekommen, aufwiegen würden, wenn wir aufwiegen würden, wie viel ein Augenlicht wert ist, wie viel würden wir dem Mann Wert geben? Wer von uns könnte sein Augenlicht oder seine Hand oder ein Körperteil mit Geld aufwiegen und sagen, das ist so viel wert und ich kann das jetzt genauso bestimmen und so viele gute Taten, so viele Ibadat kann ich machen und deshalb wiegt das mein Augenlicht auf. Kann man nicht aufwiegen. Deswegen, egal wie oft du auch Dua machst, egal wie viel Dua du machst, du bist im Vorhinein nie in der Lage, das aufzuwiegen, was Allah dir an Gaben gibt, egal wie viel er dir wegnimmt. Fassen wir also zusammen. Rabb hat also die Begriffe Besitzer, Manager, er kümmert sich um das, was er besitzt, er hält es aufrecht und er gibt Gaben. Viele haben jetzt ein Problem mit dem Begriff als Rabb in Bezug auf Meister, und so übersetzt es nochmal Al-Khan jedenfalls, weil Meister impliziert direkt eine Sklaverei. Und das Wort Sklave besitzt eine sehr negative Konnotation in Bezug zu Menschen und ist auch verständlich. Es ist eine Missachtung der Menschenwürde, es ist eine Missachtung von reiner Freiheit, und die Assoziationen, die man kriegt, damit sind besonders auch in einem westlichen Kontext, besonders auch wenn man jetzt bildungstechnisch hier so aufgewachsen ist wie hier, kriegt man da eher sehr negative Konnotationen. Das Problem ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat jetzt aber bewusst diesen Begriff ausgewählt, dass wir Ibad sind, dass wir Sklaven sind ihm gegenüber. Und besonders eine Eigenschaft, die Menschen immer hassen, ist Autorität. Sie hassen es besonders, das merkt man besonders an Kindern, wenn sie relativ jung sind, dann können sie es kaum erwarten, dass sie erwachsen werden, damit sie als Erwachsene, quasi mit Erwachsenen Geld Dinge ausgeben können und tun und lassen möchten, was sie wollen. Natürlich als Erwachsener merkt man relativ schnell, man hat nicht diese Freiheit, die man hat. Und dann wird man mit etwas anderem angelockt, nämlich Geld. Wenn du Geld hast, dann kannst du die Freiheiten erlangen, die du haben möchtest. Und dann kommen dann die ganzen Business Coaches auf WhatsApp und sagen, hier, mit 3 Schritten kriegst du es hin, ein 6-stelliges Einkommen zu generieren. Da haben auch sehr lustige Sprüche. Die sagen immer, ein Spruch, den ich kenne, du wirst für den Rest deines Lebens in der Karriereleiter versuchen, die Karriereleiter hochzuklettern, aber wenn du einen Schritt zurück machst, dann wirst du merken, dass es schon immer ein Hamsterrad gewesen ist. Da haben sehr interessante Analogien, was das betrifft. Weil sie ziehen euch immer noch das Geld aus der Tasche, also nicht, das sollte man nicht vergessen. Aber die Idee ist dieselbe. Wir als Menschen, wir hassen Autorität und wir hassen es, dass jemand anderer uns erzählt, was wir zu tun und zu lassen haben. Und das ändert sich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala aber setzt schon von Anfang an unsere Beziehung so fest, dass wir als sein Eigentum bereits diese Autorität unterliegen. Und eine große Kritik, die Leute hergeben, ist, wie kannst du es für dich quasi vereinbaren, dass du eine Religion dich komplett übergibst und dich quasi in der Hinsicht versklavst. Und die Antwort, die wir eigentlich darauf haben, besonders auch im Islam, ist, dass jeder Sklave von etwas ist. Diese Idee davon, dass wir eine absolute Freiheit besitzen, ist relativ naiv. Und besonders, wenn man Leute fragt, die auch hierzulande an ihr Leben führen, dann wird man merken, wenn man nachfragt, dass jeder Mensch ein höchstes Gut und eine höchste Moral besitzt, nach der sie entscheiden, was richtig und was falsch ist. Viele Menschen haben sich die Menschenrechtskonvention nicht durchgelesen. Sie wissen aber, die Menschenwürde ist unantastbar. Das ist verankert in der Verfassung. Aber warum, wieso, weshalb, kann keiner so gut richtig beantworten. Ist es objektiv? Kann man es beweisen? Nein. Es ist ein Dogma, das wir festgelegt haben, dass die Menschenwürde unantastbar ist, basierend auf unserer Erfahrung. Aber wir merken, je nachdem, wie die Politik steht, je nachdem, mit wem wir es zu tun haben, ist die Menschenwürde doch antastbar. Das sehen wir besonders in den letzten Ereignissen, besonders in Gaza. Und jeder Mensch, wenn er sich nicht von einer Religion versklaven lässt, unter Anführungszeichen, lässt er sich von seinen eigenen Gelüsten versklaven. Oder von der Kultur, oder von Trendvorstellungen, oder von Geld, oder von der Vorstellung von Pursuit of Happiness. Ich muss ein Haus haben, ich muss mit 30 das machen, ich muss mit 40 dort sein. Teenager haben eigene, bei Teenagern merkt man das besonders, mit Klamottentrends und die ganzen Phasen, die man durchgeht. Oder Midlife Crises. Und wenn man merkt, all diese Sachen, die man sich selber versklavt, basieren immer auf Nafs, basieren immer auf etwas, wo man sein eigenes Selbstwert bindet. Wenn ich keine Karriere habe, dann bin ich nichts wert. Wenn mich nicht Leute auf Instagram mögen oder ich so viel Ruhm und Likes bekomme, habe ich das Gefühl, ich bin nichts wert. Wenn ich nicht das trage und wenn ich nicht das erreicht habe, wenn ich dieses Vermächtnis nicht hinterlasse meinen Kindern, wenn ich das für meine Familie nicht schaffen kann, werde ich immer meinen Selbstwert quasi verlieren. Deswegen die Vorstellung, dass Menschen komplett frei sind, in absoluter Freiheit sind, dem ist nicht, das entspricht nicht der Wahrheit. Ich kann mich sogar erinnern, ich habe einen Promi kennengelernt, einen relativ jemand Bekannten, der mit sehr viel Geld umgehen musste, Ich kann mich erinnern, wie ich mehrere Gespräche mit ihm geführt habe bezüglich Familie, Drogen und den Lifestyle, den er führt. Und obwohl wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen konnten, dass diese Dinge relativ schädlich für ihn sind und dass kein Lifestyle ist, den er weiter fortführen kann, bin ich eigentlich mit einem relativ guten Gewissen rausgekommen, weil ich dachte, da hat sich irgendwas geändert. Und ein paar Wochen später höre ich, wie er seine Frau betrügt, wie er weiterhin Drogen nimmt, wie er erst recht fortgeht. Und dieselbe Person treffe ich wieder einige Wochen später und spreche über dieselben Themen noch einmal. Und wir kommen weiterhin noch auf denselben Nenner über dieselben Themen. Ja, das ist falsch. Kein Saufen, kein Trinken, nicht fortgehen. Deswegen, man merkt schon, dass wenn es nicht die eine Sache ist, dann kann die Nafs einen wirklich komplett versklaven, dass man selbst sich selbst ausgeliefert ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala selbst sagt das im Koran: Ara'aita allazi ittakhadha ilahahu hawa. Hast du gesehen, derjenige, der seine Gelüste als Gott hergenommen hat? Dementsprechend alles, was wir an Autorität hernehmen, was Dunya betrifft jedenfalls, für uns ist eine größere Sklaverei als das, was wir jemals gegenüber Allah haben könnten. Und im Umkehrschluss bedeutet das, wir als die Sklaven Allahs sind freier als alle anderen tatsächlich. Das ist das Argument, das wir machen. Weil wenn wir zum Beispiel wenn wir das Beispiel nehmen von jemandem, der im Wald verloren ist, und wir wissen, wir haben eine Karte, dessen Endziel uns zu Allah führt. Wir wissen, dass das Endziel die Akhira ist. Wir wissen, dass das Endziel das Ende eines Testes ist. Und wir vergleichen das mit anderen Leuten, die mit relativer Intuition durch die Welt gehen. Sie behaupten nicht, dass sie wissen, dass das große Warum ist der Welt, aber sie schätzen. Wir aber in den schlimmsten Zeiten sind in der Lage zu sagen, wir haben diese Karte und wenn uns die schlimmen Zeiten treffen und die Herausforderungen treffen, dann sind wir in der Lage, daran festzuhalten, weil wir wissen, wo das Ende ist. Wir sind in der Lage, diesen Pfad zu Ende zu gehen. Aber jemand, der nicht weiß, wie sein Pfad zu Ende, wie sein eigener Pfad zu Ende geht, wird immer links und rechts schauen. Kann immer stolpern, kann immer straucheln. Und das ist der große Vorteil, dass wir uns nicht von Angelegenheiten der Dunya beeinträchtigen lassen. Das die einzige Person, die einzige Autorität, der wir irgendetwas schulden, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein Wort, das Leute immer gerne als Alternative verwenden möchten, ist das Wort Diener. Sie meinen, Diener wäre ein besseres Wort, weil es nicht so negative Konnotationen besitzt. Mein Problem mit dem Begriff ist, ein Diener macht ja irgendeinen bestimmten Service gegenüber Allah. Also wenn ich Allah diene, mit was bediene ich ihn konkret? Allah ist reich an uns alle. Und dementsprechend, besonders auch ein Diener macht das auch nicht Vollzeit. Ein Diener hat Schichten und Zeiten, wo er ein Diener ist und Zeiten, wo er es nicht ist. Aber wir als Sklave, ein Sklave ist als Titel, als ein Label gesehen, immer ein Sklave. Morgens, abends, nachts, spielt keine Rolle. Er nimmt diese Rolle ständig ein. Und das deckt sich auch mit der Art und Weise, wie wir im Islam Ibadat führen. Und das Wort Ibadat sogar, also Ibadat sind Gottesdienste. Die Ibadat die Wurzel des Wortes kommt von Ibad, was wir vorher verwendet haben als Sklave. Das heißt, die Anbetungen im Islam reflektieren dieses Konzept von 24/7, 24 Stunden lang ständig im Dienste oder in der Anbetung, in der Sklaverei Allahs. Wir haben Duas dafür, wie du auf die Toilette gehst, bevor du ins Badezimmer gehst. Wir haben Duas dafür, bevor du die Moschee betrittst. Wir haben Duas dafür, wenn du auf Reisen gehst. Wir haben Duas, wenn du unterwegs bist. Wir haben Duas, bevor du schlafen gehst. Wir haben Duas, bevor du essen gehst. Jeder Aspekt unserer Existenz ist von Ibadat durchdrungen, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns anhält, kurz innezuhalten und sich bewusst machen, dass wir gerade Gaben von ihm bekommen. Die ganze Zeit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hält uns nicht nur an, innezuhalten, sondern sieht auch jede Handlung des Menschen selber und jede Wohltat des Menschen als eine Ibadah. Also es gibt ein Hadith al-Nawawi, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jedes Gelenk eines Menschen muss jeden Tag, an dem die Sonne aufgeht, eine Wohltätigkeit, also Sadaqa, ausführen. Gerecht zwischen zwei Menschen zu urteilen, ist eine Sadaqa, also eine Wohltätigkeit. Einem Mann mit seinem Reittier zu helfen, ihn draufzuheben oder seine Habseligkeiten draufzuheben, ist eine Sadaqa. Und das gute Wort ist eine Sadaqa. Und jeder Schritt, den du auf das Gebet zugehst, ist eine Sadaqa. Und ein schädliches Objekt von der Straße zu entfernen, ist eine Sadaqa. Und ein Satz, der das extrem reflektiert, die Tatsache, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala auch noch gehören, ist ein Satz, den wir immer sagen, wenn wir Herausforderungen besitzen in unserem Leben. Nämlich, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Das ist der eine Satz, wenn uns Herausforderungen treffen, den wir immer als erstes sagen, inna lillah, wir gehören Allah. Und das ist bereits im Wort, das ist bereits im Satz involviert, also inkludiert, dass wir Allah komplett gehören. Und dass jene, die Sabr zeigen, auch eine große Belohnung auf sie wartet. Und eine große Inspiration dafür ist Ayyub alayhi salam. Ayyub alayhi salam ist ein Prophet, dem alles genommen wurde. Seine Kinder wurde genommen, seine Gesundheit wurde genommen, sein Reichtum wurde genommen. Und er hat einen der größten Tests durchgemacht, die wir vom Propheten kennen. Und selbst dann, selbst als ihm alles weggenommen wurde, ist der einzige Dua, den er übers Herz bringen konnte, den er machen konnte gegenüber Allah, ist Rabbi massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Mein Herr, mein Meister, mich hat Schmerz berührt. Ihr müsst euch denken, Al-Mass ist eine leichte Berührung. Von all den Sachen, die er durchgemacht hat, hat es nicht übers Herz gebracht, Allah zu sagen, mir geht es schlecht. Sondern nur mich hat Schmerz berührt. Und du bist der Fürsorglichste aller Fürsorglichen. Er hat es nicht mal übers Herz gebracht, ihm direkt zu sagen, heile mich. Gib mir meine Kinder zurück. Gib mir jenes und das und das und das zurück. Nicht einmal Sabr hat er darum gebeten, weil er es bereits hat. Und das ist, es zeigt ein bisschen einen Hinweis darauf, wie der echte Charakter eines Gläubigen ist. Dass wenn du die Gaben Allahs so oft vor die Augen hältst, dass du selber verstehst, dass deine Taten und deine Taten niemals aufwiegen können, was er dir an Gaben gegeben hat. Und das ändert dann deine Art und Weise, wie du Dua machst. Ein Dua zum Beispiel, den ich immer sehr gerne mache, wenn es um Dinge geht, die mir erschwer sind, wo man eine Entscheidung treffen muss, wo Dinge einem erschwert sind, ist, ja Allah, wenn es gut für mich ist, dann mach es einfach und leicht. Und wenn es schlecht für mich ist, dann erschwere es und mach es anstrengend. Also besonders, das würde ich auch für Leute empfehlen, die zum Beispiel heiraten möchten. Das ist ein sehr guter Dua, finde ich, weil das ist ein großes Indiz. Also wenn ich mal kurz so ausschweife, so einen Dua zu machen, anstatt direkt die ganze Zeit nachzufragen, ja Allah, bitte, ich will, dass es klappt. Ja Allah, ich will, dass es klappt. Ja, bitte lass irgendwas in seinem Herzen oder in ihrem Herzen reinkommen, dass das Ganze klappt. Ist man besser dran zu sagen, wenn Gutes darin steckt, dann lass den ganzen Prozess, das Kennenlernen, diese ganze Angelegenheit, lass es leicht sein. Lass es leicht über die Bühne kommen. Und wenn es schlecht für mich wäre, dann erschwere es. Das Reden ist schwer. Der Prozess ist schwer. Die Herangehensweise ist schwer. Erschwere es mir, damit ich dann als Zeichen sehe, dass es nicht gut für mich ist. Oder dass ich da nicht weitermachen soll. Und so viel zur Einstellung, die wir haben sollten gegenüber Allah. Diese Dynamik wird, by the way, viele Probleme lösen, die wir haben, was wirklich Dua betrifft und die Erwartungen gegenüber Allah. Besonders was Rizq betrifft. Man wird sich niemals darüber aufregen, was man im Leben bekommt und was nicht. Weil wir im Vorhinein wissen, dass wir sagen, inna lillah, wir gehören Allah und wir können ihm nicht vorschreiben, was er uns gibt und was er uns nimmt. Aber wir wissen, dass was auch immer er uns gibt und was immer er uns nimmt, es ist immer alles ein Test. Wir sind dankbar für das, was wir haben und was er uns nimmt, dafür sind wir genauso dankbar. Jetzt möchte ich zur Natur, die Natur der Beziehung zu Allah selbst eingehen ein bisschen. Und das möchte ich mit einer Geschichte machen er ist eigentlich ein Konvertit, ein richtiger Gelehrter ist er nicht. Also sein Name ist Jeffrey Lang. Er hat sehr, sehr interessante Bücher Und auch sehr, sehr starke YouTube-Videos, die aber sehr, sehr alt sind. Aber ich finde, von vielen Videos, was Theologie und das Verständnis von Allah und unsere Beziehung zu ihm und besonders das Problem von, warum Schlechtes auf der Welt passiert, hat er sehr, sehr gut erklärt. Und er ist ein Mathematikprofessor an der Universität von Kansas. Ich habe ihn erst vor kurzem gestalkt auf Rate my Professor. Er ist immer noch Muslim, Alhamdulillah, nach mehreren 20 Jahren. Also er ist untergetaucht schon fast aus YouTube. Und er erzählt, dass er als Jugendlicher, als Atheist aufgewachsen ist. Und er ist mit einer sehr strengen katholischen Mutter aufgewachsen, die sehr herzlich ist und ein großes Herz für ihre Kinder und für die Menschen hatte. Und mit einem Alkoholiker als Vater, der kein Problem damit hatte, zuzuschlagen bei seinen Kindern. Dementsprechend hatte er eine sehr schwierige Kindheit, weil er sehr viel Misshandlung an Händen seines Vaters erleben musste, besonders auch seine Geschwister. Und durch diesen Einfluss hat er sich immer dann gefragt, wo ist Gott in der ganzen Geschichte? Warum alles in der Welt muss ich mir das quasi antun? Warum muss ich erleben, wie meine Mutter jeden Tag zugerichtet wird und ich und meine Geschwister genauso? Wann kommt der Gott und rettet uns quasi? Und mit der Zeit hat er ein bisschen vom Glauben, also er war sehr christlich-katholisch aufgewachsen, hat er etwas davon abgelassen. Und dann als Jugendlicher, besonders in Zeiten des Vietnamkriegs, hat sich diese Einstellung von, dass er eine Abneigung gegenüber Menschen und dem Bösen auf der Welt hatte, es ist ihm schwierig gefallen ist, an Gott zu glauben. Und das ist dann für mehrere Jahre so geblieben. Und dann irgendwann hat er einen Muslim kennengelernt im Zuge seiner Studienzeit. Und er hat ihm einen Koran in die Hand gedrückt. Und er hat angefangen zu lesen. Und direkt am Anfang, bei der Geschichte von Adam a.s., hat er dann aufgehorcht, weil die erste Ayat, die herkam, die ihn beeindruckt haben, waren die Erschaffung Adams mit den Engeln. Wo die Engel dann gefragt haben, Allah subhanahu wa ta'ala gefragt haben, als Allah sagte, er schafft einen Statthalter auf Erden, wirst du auf ihr jemanden erschaffen, der auf der Erde Blut vergießt und Korruption verbreitet? Und er hat das gelesen und hat sich direkt gedacht, das ist meine Frage. Das ist das, was ich mir schon immer selbst die Frage gestellt habe. Hier steht es genau direkt vor mir im Koran. Und Allah sagte dann, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah sagte dann, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und er liest weiter und stellt sich die ganze Zeit diese Frage. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala, oder Allah in der Figur, oder Gott in dem Fall, uns nicht einfach als Engel erschaffen? Warum hat er uns nicht einfach auf die Welt direkt mit diesen schönen, perfekten, guten Eigenschaften erschaffen, die wir ja auf dieser Welt ja anstreben? Warum hat er es nicht direkt getan? Und im Zuge vom Lesen des Korans ist er dann auf eine Sache gestoßen. Er hat gesehen, wie Adam, der trotz seines Intellektes die falsche Entscheidung getroffen hat, aber trotzdem durch das Konzept von Tauba zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt ist. Und ihm ist aufgefallen, dass der Mensch laut Koran aus Intellekt, aus einem freien Willen und aus Schmerz immer zusammengestellt ist. Der Mensch wird immer ein Intellekt haben, mit dem er Dinge versteht. Der Mensch wird immer sich für die Dinge, kann, hat die Wahl, sich für Gutes und für Schlechtes zu entscheiden. Und der Mensch muss immer Schmerz durchmachen. Und dann hat er eine Korrelation gefunden mit den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat gesehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich im Koran als der Friede bezeichnet, die Wahrheit, der Fürsorgliche, der Vergebende, der Gerechte, der Weise und der Großzügige. Und wenn du die Eigenschaften betrachtest, die Allah subhanahu wa ta'ala uns anhält, dass wir sie verkörpern sollen im Koran, dann wirst du immer merken, dass diese Salihat immer darauf hinauslaufen, dass wir in genau diesen Eigenschaften wachsen sollen. Wir sollen wachsen, damit wir friedvoller werden, damit wir ehrlicher werden, damit wir fürsorglicher werden, damit wir vergebender werden, damit wir gerechter werden, damit wir weiser werden, damit wir großzügiger werden. Und der Wert dieser Eigenschaften für den Menschen wird niemals klar sein, wenn wir nicht ihr Gegenteil kennen. Wir werden niemals Gerechtigkeit verstehen und schätzen, wenn wir nicht Ungerechtigkeit verstehen oder erlebt haben. Wir werden nicht Frieden schätzen, wenn wir nicht erlebt haben, was Fitna ist. Wir werden auch nicht verstehen, wie wertvoll eine Wahrheit ist, wenn wir nicht eine Lüge erlebt haben. Und der aufrichtige Mu'min, der vor diesen Dingen steht und vor der Entscheidung steht zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und sich dann bewusst für die Gerechtigkeit entscheidet, obwohl er in der Lage ist, die andere Entscheidung zu treffen, wird diesen Wert Gerechtigkeit mehr schätzen, als es die Engel jemals tun könnten. Weil die Engel haben keine Wahl. Ein Computer, der mir Fakten erzählt, ist nicht ein Computer, der mir die Wahrheit erzählt. Er sagt mir einfach nur Fakten. Aber es hat keinen emotionalen Erfahrungswert. Aber wenn wir wissen, wie sich Grausamkeit anfühlt und uns trotzdem bewusst für Liebe und für Fürsorge entscheiden, das automatisch bringt uns näher zu denjenigen, der Fürsorge verkörpert. Wenn wir gerecht sind, obwohl wir uns für Ungerechtigkeit entscheiden können, dann wachsen wir in eine Eigenschaft, die uns näher bringt bei den Gerechten. Und das ist sehr wichtig, weil es bringt wieder dieses Konzept von Ibadat, das wir vorher angesprochen haben, full circle. Weil diejenigen, die gerecht sind, die allgemein gerecht sind, werden automatisch Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen. Und wenn sie dann im Gebet stehen, werden sie mehr Taqwa haben. Ein Mensch, der grundsätzlich ehrlich ist und zu den Menschen grundsätzlich ehrlich ist und stets zur Wahrheit steht, wird es dann eher leichter haben, eine spirituelle Connection oder eine spirituelle Beziehung zu Allah durch den Koran zu führen. Die Taqwa steigt alleine durch diese Handlungen. Weil im Islam war niemals Gutes tun, ein guter Mensch sein, etwas getrennt von dem, wenn wir beten. Wenn du betest und fastest und danach aus diesem Ritual heraus nicht als besserer Mensch herausschaust, hast du etwas falsch gemacht. Dann stimmt die Gleichung nicht. Du kannst nicht aus dem Gebet rausgehen und die Moschee verlassen. Jemand rappelt dich an und du schreibst nur, du bist ein XY. Das macht keinen Sinn. Fasten tust du schon gar nicht. Warum sagen wir dann, dass wir in Ramadan, wenn wir sagen, wir fasten, dass wir dann nicht nur unser Magen fasten, sondern unsere Augen fasten, unsere Ohren fasten, unsere Zungen fasten? Weil Ibadat im Islam und besonders die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala war niemals isoliert anhand von Gottesdiensten, von Beten und Fasten und Koran lesen. Es war immer verbunden mit Dingen, die uns auch ihn näher bringen. Deswegen, und das macht auch dann, das bringt auch dieses Konzept von als Sklave Allahs sogar noch näher. Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese innige Beziehung dann hervorruft, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Titel gibt, Ibad al-Rahman, die Sklaven des Fürsorglichsten aller Fürsorglichen, dann ist es schon eine Einladung uns gegenüber, dass wir so handeln. Und der dritte Aspekt von einer Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil wir haben jetzt die Dynamik angesprochen, die Einstellung, wie man mit Allah subhanahu wa ta'ala umgehen sollte, und die Natur der Beziehung, die wir zu Allah haben. Nämlich, dass Allah uns nur deshalb erschaffen hat, damit wir in Ibadah zu ihm leben. Und Allah sagt das auch im Koran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mich anbeten, damit sie in Ibadat zu mir sind. Und das inkludiert, wie gesagt, das inkludiert nicht nur Gebet und Fasten und andere Gottesdienste. Der dritte Aspekt in der Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala ist das Konzept von Ayah. Wenn wir praktisch jetzt aus einer praktischen Perspektive eine Beziehung zu Allah aufbauen wollen, dann ist die erste Linie oder der erste Weg, wie wir das machen, durch den Koran. Und ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, einen Hifz-Kreis beizutreten. Einen Kreis beizutreten, wo du den Koran lernst, wo du Tajweed lernst, wo du auch Koran auswendig lernst, wo du wöchentlich dazu angehalten wirst, etwas Neues vom Koran zu lernen, wird wirklich dein Leben verändern. Es wird dir eine Wertschätzung für den Koran geben, die Vorträge und Lektionen nicht machen können. Weil das ist eine Beziehung zwischen nur dir und den Worten Allahs, wo Allah selber direkt mit dir spricht. Und es ist kein Zufall auch, dass jeder Satz im Koran als eine Ayah bezeichnet wird. Der Koran sieht die Sätze, in denen Allah spricht, als Ayah an. Und Ayah im Arabischen wird immer übersetzt als Zeichen. Wenn man das sich so vorstellen kann, wer Sherlock Holmes schaut oder kennt, Sherlock Holmes deduziert zum Beispiel durch bestimmte Hinweise, warum und kommt zu bestimmten Schlussfolgerungen, um Fälle zu lösen. Er sieht irgendwelche Fußspuren, er sieht irgendwelche Fußspuren ist eigentlich das Erste, was ich mir denken kann, oder Flecken oder anderes. Sein Wissen durch die Deduktion und durch das Studieren von Hinweisen sorgt dafür, dass er in der Lage ist, Schlussfolgerungen zu machen, um einen Fall zu lösen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sieht dann die Ayah als Hinweise, die direkt zu ihm führen. Und auch der Koran selber bezeichnet nicht nur seine eigenen Sätze als Ayah, sondern auch die Biene als Ayah, den Himmel als Ayah, das, was in den Menschen selbst vorgeht, als Ayah. Deine Eltern sind eine Ayah, deine Geschwister sind eine Ayah, Moscheen sind eine Ayah, die Sterne sind eine Ayah, die Geschichten der Propheten sind eine Ayah. Wenn man das Konzept von Ayah durch den Koran studiert, dann müsste man eigentlich fragen, was ist keine Ayah? Weil diejenigen, die ein reines Herz haben und die Welt beobachten und sich selbst beobachten und den Koran studieren, werden merken, dass darin immer Hinweise sind zu denjenigen, der uns erschaffen hat. Zu denjenigen, der diese kleinen Aspekte von Liebe und Fürsorge in jedem Aspekt unseres Lebens reingebracht hat. Jedes Mal, wenn du Liebe zu deinen Eltern erfährst, spürst du ein Stückchen von der Fürsorge, die Allah subhanahu wa ta'ala der gesamten Menschheit gibt. Es ist ein Spiegel, es ist ein Einblick in das, was Allah repräsentiert. Wenn du den Himmel siehst und die Schönheit dich fasziniert, dann siehst du einen Aspekt davon, einen Teil der Schönheit, die Allah subhanahu wa ta'ala ausmacht. Und deswegen ist alles eine Ayah. Weil deine Wertschätzung dieser Dinge darauf hinweist, dass du einen Schöpfer hast, der jeden Aspekt deines Lebens zu einer Gabe gemacht hat. Und jeden Aspekt deines Lebens kultiviert und in Stand hält. Das ist im Großen und Ganzen, was die Beziehung von uns gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ausmacht. Zum einen die Einstellung, wie wir uns sehen, von uns zu ihm, der Weg, den wir zu ihm hinführen, indem wir in Eigenschaften wachsen, die dafür sorgen, dass wir ihm näher kommen, und rational gesehen, die Ayat, die wir beobachten, die ständig immer wieder dafür unseren Kopf herausfordern, dass wir zurück zu unserem Schöpfer kommen. Aus diesen drei Perspektiven. Und eine gute Sura, die ich vielleicht als Hausaufgabe mitgeben kann, die relativ gut aufzeigt, was denn die Mu'minun und diejenigen, die wirklich echte Gläubige sind, tatsächlich repräsentieren, ist Surat al-Mu'minun. Und Allah zählt am Anfang und auch relativ in der Mitte oder gegen Ende der Sura einige Charaktereigenschaften auf, die Gläubige ausmacht, also die Mu'minin ausmacht. Qad aflaha al-Mu'minun, den Gläubigen wird es wohl, die Gläubigen haben gewonnen, diejenigen, die in ihrem Gebet demütig sind und diejenigen, die von unnötigem Gerede sich abwenden und diejenigen, die dieser Geld abgeben und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen und was ihre rechte Hand besitzt. Da sind sie nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinausgeht, das sind die Übeltäter. Und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtungen Acht geben, und diejenigen, die ihre Gebete einhalten, das sind die Erben, die das Paradies erben werden und ewig darin bleiben. Das sind die ersten 11 Ayat, und dann gibt es noch weitere Ayat, ab Ayat 57. Gewiss diejenigen, die aus Furcht vor ihrem Herrn besorgt sind und die an die Zeichen ihres Herrn glauben und die ihren Herrn nichts beigesellen und die geben, was sie geben, während ihr Herz sich noch davor ängstigt, weil sie zu ihren Herren zurückkehren möchten. Diese beeilen sich mit den guten Taten und sie werden sie erreichen. Das ist auf jeden Fall eine Sura, die in einem praktischen Sinne dann aufzeigt, dass echte Mu'minin, die sowohl dieses Mindset aufrechterhalten haben oder dieses Mindset sich angeeignet haben, das wir am Anfang besprochen haben, und die verstanden haben, wie die Natur der Beziehung zu ihrem Herrn sind und auch die Ayat verstehen, die er immer wieder für sie hinterlässt, praktisch gesehen, das sind dann die Dinge, auf die sie achten. Sie schieben nicht das Gebet auf. Sie achten darauf, wenn sie fasten, dass wirklich alle ihre Sinne fasten. Sie achten darauf, dass sie Gutes zu ihren Mitmenschen sprechen. Sie achten darauf, dass sie ihre Beziehung zu ihren Eltern aufrechterhalten. Das sind alles Dinge, die sich dann praktisch manifestieren. Verlest euch mal diese Sura durch, Surat al-Mu'minun. Es ist eine sehr schöne Sura. Und inshallah war das ein guter Überblick dafür, wie die Beziehung zu Allah von uns als Gläubige zu ihm aussehen wird. Natürlich ist es dann eine Sache, dass man versteht, dass man eine Beziehung zu Allah führen sollte, aber Allah hat uns auch als einen Teil der Fürsorge, uns den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als ein Vorbild gegeben, auf das wir dann quasi hinaufschauen können, wie jetzt ein konkretes Leben als Muslim tatsächlich aussehen sollte. Und da hat Allah uns den Propheten geschickt als ein großes Vorbild. Und das ist auch die Beziehung, die wir zu ihm dann nächste Woche besprechen werden. Da werden wir auch gemeinsam durchgehen, ein bisschen, warum Hadith wichtig ist und warum man das nicht unterschätzen sollte. Weil viele ja heutzutage das ein bisschen runtersprechen, dass man Hadith ja nicht braucht und der Koran allein reichen würde. Und inshallah gehen wir dann alle Weisheiten durch, die wir dann anhand der Sira und auch des Propheten lernen können. Barakallahu fikum. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, inshallah. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne per DM, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Vortrag habt. Ansonsten barakallahu fikum. Und eine große Bitte von mir vielleicht. Die Direktion der Moschee, der Hidayah Moschee, hat war sehr großzügig, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen dafür. Schaut auf jeden Fall, dass ihr für sie spenden könnt, wenn ihr möchtet. Weil sie gerade noch hier beim Aufbau sind. Sie haben gerade stark renoviert und sie verdienen auf jeden Fall die Unterstützung für den Service, den sie der Gemeinde hier machen. Ihr könnt ihren Account unter Al-Hidayah Moschee auf Instagram finden und dort könnt ihr dann direkt Details fürs Spenden finden, inshallah. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah.